Stell dir vor, du könntest an Projekten arbeiten, die deine Karriere voranbringen und die Welt verändern. Dann entdecke Deal, ein familiengeführtes Technologieunternehmen, das leidenschaftliche Ingenieure und IT-Experten wie dich sucht. In unseren 5-Teil-Konzern Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld. Ob digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Friedenssicherung, mach bei Deal, was dir wichtig ist. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Welt von morgen mit Deal. Finde jetzt deinen Traumjob auf makeitworkatdeal.com.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das aktuell weltweit eine riesige Herausforderung darstellt, aber auch große Chancen bietet, nämlich die Wärmewende. Denn während der Stromsektor in vielen Ländern rasant dekarbonisiert wird, wie das heute so schön heißt, ist die Wärmeerzeugung nach wie vor eine der größten CO2-Verursacher. Welche Technologien setzen sich international durch? Welche Länder gehen mit gutem Beispiel voran? Und was können wir daraus lernen?
Ja, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, Dr. Jochen Lambauer. Er ist Leiter des Vision Lab der Fichtner GmbH, ja, ein Ingenieur- und Beratungsunternehmen, das international Projekte in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern betreut. Und beim VDI engagiert sich Herr Lambauer als Vorsitzender des Beirats der Gesellschaft Energie und Umwelt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen sprechen können.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich für die Einladung.
Dankeschön. Gut.
Ja, ich würde sagen, dann legen wir mal gleich mit der ersten Frage los, Herr Lambauer. Lassen Sie uns direkt ins Thema einsteigen. Wenn wir von der globalen Wärmewende sprechen, wo stehen wir da aktuell? Gibt es Länder in Sachen klimafreundliche Wärmeversorgung, die besonders weit sind oder sind wir besonders weit zurück? Wie schätzen Sie die internationale Lage im Moment ein?
Also ich sage mal, international sind die Vorreiter vor allem sicher die skandinavischen Länder und da vor allem Dänemark, Schweden oder auch Norwegen und Island, die ja schon seit Jahren recht führend sind, was die Wärmeversorgung angeht. Ich konnte das auch in meinem Studium in Reykjavik auf Island miterleben. Mhm. Island setzt geothermische Energie ein und ist natürlich da, was die Bedingungen angeht, besonders bevorzugt auch. In Norwegen und Schweden, die setzen jedoch auf dezentrale Heizsysteme, die zu 100% aus erneuerbarem Strom versorgt werden. In Norwegen komplett aus erneuerbarem Strom. Schweden setzt zum Teil auch noch Nuklearstrom ein. Und typische Heizsysteme sind da elektrische Heizung, also nicht wie bei uns wasserbasiert, sondern elektrische Heizsysteme oder auch Luftwärmepumpen. Mhm. Das sind oft, wie gesagt, dezentrale Themen. Wir haben aber auch Dänemark und Island, auch wieder Skandinavien, die eine Vorreiterrolle einnehmen. Die haben im Gegensatz dazu zentrale Heizlösungen. Das heißt, vor allem eine Fernwärmeinfrastruktur ist gerade in Dänemark sehr weit verbreitet. Und die nutzen seit Jahren schon Biomasse oder auch die Müllverbrennung. Und die Unterschiede sind wichtig. Wie gesagt, es gibt eben dezentrale Systeme wie Norwegen und Schweden oder eben dann zentrale Thematiken, wie das jetzt Dänemark oder auch entsprechend Island einsetzt.
Mhm. Genau, jetzt haben wir ja schon eigentlich so viele Beispiele gehört. Ne? Also vielleicht können Sie sich ja da eins mal so rauspicken, wo Sie jetzt sagen, das können Sie so ein bisschen näher beleuchten. Das ist besonders eingängig, damit das noch so ein bisschen
oder besonders erfolgreich,
erfolgreich ja. Vorstellbar wird.
Ja, also das, wie gesagt, einmal ist sicherlich, was man Norwegen hat, die setzen halt komplett auf erneuerbaren Strom. Mhm. Ja, das heißt dezentrale Versorgung, das heißt durch Wasserkraft ist der Strom halt zu fast 100% erneuerbar. Und dadurch kann ich dann mit entsprechenden Wärmepumpen oder auch direkt mit Stromheizung natürlich die Wärme komplett dekarbonisieren. Mhm. Ich sage mal, andere Länder, wie gesagt, Dänemark oder Kopenhagen ist da eine Vorreiterstadt, die besitzt eine Fläche von über 90%. Das ist entsprechend versorgt mit einem Fernwärmesystem. Und auch das System ist dann entsprechend schon recht weit dekarbonisiert, entsprechend durch Biomasse oder auch durch Abwärmenutzung aus Abfallanlagen und so weiter. Also es, wie gesagt, ist unterschiedlich. Sowohl das dezentrale Thema ist ein Punkt, aber natürlich auch eine zentrale Versorgung kann dekarbonisiert werden. Das kommt aber natürlich immer auf die Bedingungen an.
Mhm. Was zeichnen sich denn so weltweit für Trends ab, was jetzt den Einsatz der Technologie angeht? Kann man da ein, zwei Technologien nennen, die da jetzt besonders häufig zum Einsatz kommen?
Ja, also weltweit sicherlich ein Thema, dass die Wärmepumpe technologisch an Bedeutung gewinnt. Man muss aber auch sehen, dass Solarthermie oder auch Biomasse einen steigenden Beitrag leisten. Auch Tiefengeothermie zum Teil, wo die Nutzbarkeit eben gut ist. Aber auch hier wieder das Thema Unterschied zentrale und dezentrale Systeme. Vor allem in zentralen Systemen können natürlich auch dann große Wärmepumpen eingesetzt werden oder auch die Tiefengeothermie. Und dezentral jetzt wie beispielsweise auch in Norwegen vor allem Wärmepumpen oder auch in Deutschland auch das Thema der Biomasse, beispielsweise auch in Pelletsheizungen.
Mhm. Kann man denn sagen, dass es Maßnahmen gibt und Strategien, wie derartige Technologien gerade da in diesen Ländern, die Sie gerade genannt haben, auf den Markt kommen? Wahrscheinlich sind das auch, ich heiße mal, geologische Vorteile. Ich weiß nicht, in Norwegen Wasserkraft sieht man da ja mehr oder weniger überall. Die haben halt viel Wasser. Bei uns sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber kann man da so Strategien hinter ausmachen?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, dass, wie Sie schon gesagt haben, natürlich sind Länder durch die Bedingungen, durch die, auch die klimatischen Bedingungen oder auch durch geologische Bedingungen entsprechenden Vorreiterrollen wie Island, ja, oder auch wie natürlich Norwegen mit der Wasserkraft. Aber was oft ein Thema ist, natürlich gezielte Förderung von Technologien, beziehungsweise auch ein frühzeitiger Ausbau von Fernwärmesystemen, wie man das auch in Kopenhagen oder in Dänemark sehr stark sehen, die, wie gesagt, schon sehr frühzeitig auf Fernwärmeinfrastruktur gesetzt haben und diese jetzt in den letzten Jahren natürlich auch sukzessive entsprechend dekarbonisiert haben. Das heißt, entsprechend Biomasseanlagen eingesetzt oder auch Solarthermieanlagen, die dann große Stadtteile schon komplett dekarbonisieren, was die Wärmeversorgung angeht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Ich habe mich gerade so währenddessen gefragt, wie eigentlich dieses Vision Lab aussieht bei Fichtner. Kann man da ein bisschen was drüber erfahren? Was machen Sie da so?
Ja, klar. Also das ist so ein bisschen unser Innovationsmanagement bei uns.
Ja.
Also das heißt, wir entwickeln, klar, als Beratungsunternehmen ist natürlich so, wir haben weniger wirkliche Produkte, die wir weiterentwickeln, die wir da verbessern können, sondern oft sind es auch Beratungsprodukte. Und da versuchen wir entsprechend mit Teams aus der kompletten Fichtner-Welt, also die Fichtner-Gruppe weltweit, dann entsprechend neue Themen zu identifizieren und an neuen Produkten zu arbeiten, wie wir eben entsprechende Fragestellungen, die jetzt unsere Kunden haben oder die durch regulatorische Bedingungen auch aufkommen, wie wir damit umgehen können und dann auch die Probleme dann bei unseren Kunden lösen können. Und so haben wir da unterschiedliche Formate. Wir haben so Pitches, wo wir dann praktisch die Themen kurz vorstellen. Das wird dann der Geschäftsführung präsentiert. Und dann wird entschieden, ob welche Themen weiter unterstützt werden, wenn man weiter voranentwickelt. Und wichtig ist uns dabei vor allem auch, dass wir sehr frühzeitig dann auch auf mögliche Kunden zugehen, um auch abzugleichen, ob mit der Lösung, die wir uns da ausgedacht haben, ob die natürlich auch passt zu der Anforderung und wir auch das Problem, was der Kunde hat, an der Stelle auch lösen können. Mhm. Und erst dann gehen wir den nächsten Schritt und sagen, ja, das Thema entwickeln wir jetzt weiter oder da machen wir ein Produkt draus, um das dann ganz normal bei uns als Leistung mit aufzunehmen ins Portfolio.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Technologien zurückkommen. Sie haben natürlich schon einige genannt und die sind ja auch teilweise auch durchaus bekannt. Aber gibt es denn auch aktuell immer noch Technologien, die schon da sind oder zumindest wo die Voraussetzungen oder die Rahmenbedingungen für da sind, aber die noch völlig unterschätzt werden? Was gibt es denn da so noch alles? Man liest ja ab und zu mal was, weiß ich, wie Eisspeicher oder so ein Stichwort.
Ja. Gut, ich sag mal, was vor allem zentralen Systemen eingesetzt werden kann zukünftig, das ganze Thema der Sektorenkopplung. Ja, das heißt, die Verknüpfung der Sektoren von Strom, Wärme und Verkehr. Man nennt das Ganze Power-to-Heat oder Power-to-X-Technologien. Das heißt, ich kann entsprechende Schwankungen im Stromerzeugung ausgleichen, indem ich damit dann den Strom nutze und beispielsweise Wärme bereitstelle. Sowas wird vor allem in zentralen Systemen gemacht. Also wir haben das in Deutschland auch an einigen Stellen, wo dann große Wasserspeicher, Wärmespeicher gebaut werden, die dann mit überschüssigem Strom beheizt werden. Und so kann ich dann praktisch den Switch machen, eben von den Schwankungen der Energieerzeugung beim Strom hin zu einer Wärmeerzeugung. Also sowas kommt sicherlich immer mehr. Und wie gesagt, Wärmepumpen auf jeden Fall, aber auch das Thema Solarthermie, ja, auch das kommt immer mehr. Wir sehen das zum Teil ja schon in Dänemark, wo man eigentlich nicht davon ausgeht, dass jetzt Dänemark von den klimatischen Bedingungen jetzt so sehr davon profitiert. Aber auch da kann ich mit solchen Technologien jetzt schon praktisch ganze Stadtteile entsprechend versorgen. Ja. Also da sind Entwicklungen da. Ich denke, der Punkt ist vor allem, wie jetzt auch bei der Stromversorgung, es wird einfach viel differenzierter. Also man muss halt gucken, welche Technologie passt jeweils bei dem Anwendungsfall, bei den klimatischen Bedingungen, bei den regionalen Bedingungen, die ich dann hier einsetzen kann. Und es wird dadurch klar vielfältiger und einfach von der vom System her auch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen herausfordernder. Warum?
Wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, also auf unseren eigenen Standort, wie sieht denn die Wärmewende hier eigentlich aus? Welche Technologie passt hier am besten zu uns? Lernt man hier auch von internationalen Vorreitern? Wie darf man sich das vorstellen?
Deutschland hat so ein bisschen das Thema, wir setzen mehr auf dezentrale Wärmeversorgung. Das heißt ja, die einzelnen Häuser sind entsprechend versorgt, vor allem ja immer noch mit Gas- und Ölheizungen. Es gibt aber auch Gebiete natürlich mit Fernwärmeversorgung. Und ich denke mal, das sind gerade zwei Bereiche. Also einerseits das Thema zu schauen, wie kann ich die dezentralen Themen Dekarbonisierung, da wird vor allem das Thema der Wärmepumpe sein, dass ich hier mit erneuerbarem Strom dann entsprechend arbeiten kann. Aber natürlich auch zu schauen, in welchen Gebieten, in welchen Gemeinden kann ich dann Fernwärmesysteme ausbauen. Ich kann natürlich, wenn ich ein Fernwärmesystem mit einer Müllverbrennung oder einer Biomasseanlage koppel, habe ich natürlich einen größeren Hebel, dass ich dann direkt schon ein komplettes Gebiet deutlich schneller dekarbonisieren kann. Und das Problem bei Fernwärmesystemen ist halt einfach, dass dafür muss das Gebiet relativ dicht besiedelt sein, beziehungsweise einfach der Energiebedarf hoch sein, um das Ganze dann überhaupt wirtschaftlich darstellen zu können. Das ist so das Problem, was man an der Stelle hat.
Ja. Herr Lambau, Stichwort Bestandsgebäude. Hier gab es ja eine Riesendiskussion, insbesondere im letzten Jahr im Zusammenhang mit dem Thema Wärmepumpe im Bestandsgebäude und so weiter und so fort. Da ist ja auch teilweise hanebüchendes Zeug erzählt worden, ob einsatzfähig und wenn ja, wenn nicht und warum. Also die Verbraucher waren, glaube ich, mehr als irritiert. Da hat die Politik auch, sagen wir mal, ihr Teil zu beigetragen, dass das so ist. Aber wo sind denn die größten Hürden hier beim Thema, gerade Bestandsgebäude? Und das ist ja ein hoher Anteil, den wir hier haben.
Ja, ich denke, wie Sie gesagt haben, also das Thema der Information, also vor allem der richtigen Information ist da sicherlich ein großes Thema. Ich kann das auch selber sagen, ich habe mein Haus selber vor 2 Jahren umgerüstet auf eine Wärmepumpe und das ist nicht komplett gedämmt. Ja, also das Baujahr 2000 und es funktioniert einwandfrei. Ja, es ist natürlich schon so, eine Wärmepumpe, diese Systeme sind einfach komplexer als ein reiner Gas- oder Ölkessel. Das heißt, auch schon bei der Installation muss entsprechend auch beachtet werden, wie integriere ich das Ganze. Ich brauche in der Regel auch größere Speicher, größere Warmwasserspeicher und das Ganze muss dann hydraulisch auch passen. Und ich sage mal, deswegen ist auch das Thema, was der VDI ja auch macht, Schulungen. Also Schulungen im Bereich der Wärmepumpen, der Installation, einfach ein wichtiges Thema, dass die Anlagen halt auch richtig installiert sind. Weil wenn sie nicht richtig installiert sind, das führt dann natürlich halt auch zu einer schlechten Effizienz. Und als Anlagenbesitzer, als Häuslebauer bin ich dann natürlich, ist das für mich sehr, sehr negativ, wenn allein durch eine schlechte Installation praktisch meine Anlage dann ineffizient wird. Also ich denke, das ist ein großes Thema, die Art und Weise, wie installiert wird und dann natürlich das Thema der Information der Bevölkerung. Ja. Einfach klar informieren, was sind die Rahmenbedingungen, wo macht es Sinn, wo eben nicht, auf was kann ich da setzen. Und halt auch das Thema, was ja auch jetzt in Deutschland sehr stark kommt, die kommunale Wärmeplanung, dass eben die Städte klar im Vorfeld schon definieren, welche Gebiete können denn zukünftig gegebenenfalls auch mit Fernwärme versorgt werden oder welche Bereiche setzen eben auf dezentrale Systeme, so wie eine Wärmepumpe, dass ich einfach auch eine längerfristige Planung machen kann. Ja, also nicht, dass ich halt sage, okay, so Wärmeanlagen sind in der Regel 15 bis 20 Jahre in Betrieb und eine entsprechende Planungssicherheit muss dann halt auch an der Stelle gegeben sein.
Ja, da wird ja dann auch die neue Bundesregierung in die Pflicht genommen werden müssen. Was erwarten Sie denn da von der neuen Regierung oder was würden Sie sich wünschen, was da im Bereich Energie- und Wärmewende geschehen und sollte?
Förderung vor allen Dingen auch, ne?
Absolut.
Ja, vor allem das Thema, also eine längerfristige Planbarkeit. Ja, also dass die Rahmenbedingungen einfach längerfristig angelegt sind und jetzt nicht nach jeder Legislaturperiode überlegt wird, bleibt es noch so oder wird es wieder in Frage gestellt? Ich meine, das hat man auch gesehen, die ganze Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz, wie dann der Einbau von Wärmepumpen runterging und so weiter. Einfach diese Unsicherheiten. Also in jedem Bereich, also nicht nur im Privatbereich, natürlich auch in der Industrie, sind diese Unsicherheiten eigentlich das größte Problem. Man braucht hier einfach eine langfristige Planungssicherheit. Und dann können natürlich auch große Investitionen entsprechend getätigt werden. Weil das sind halt, wir reden hier in der Regel immer von deutlich hohen Investitionen und die müssen sich langfristig amortisieren können. Und entsprechend müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen dann auch langfristig angelegt sein.
Mhm. Ja, gucken wir noch mal ein bisschen über den Tellerrand. Schauen wir mal auf die Industrieriesen, also China, Indien, Russland und USA. Was machen denn diese Länder eigentlich gut oder was machen sie nicht gut oder was machen sie besser, wenn man mal so einen Unterschied und einen Vergleich machen sollte zu Europa oder zu Deutschland? Wie sehen Sie das?
Gut, ich meine, China ist vor allem sehr stark im Bereich der erneuerbaren Energien im Strombereich. Also die gehen sehr stark im Ausbau von Solar- und Windenergie, setzen aber auch teilweise auf Solarthermie oder auch große Wärmepumpenprojekte, gerade um entsprechend ihre Städte zu versorgen und da auch das Problem dann natürlich der Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen. USA, gut, ich meine, da ist ja politisch im Moment sagen wir, eher schwierigere Bedingungen. Da muss man vorsichtig.
Es gibt ja keine Klimaerwärmung in den USA.
Genau, das ist sehr lokal, da passiert nichts, genau. Nee, aber auch dort, also gibt es beispielsweise Geothermie, ist da von zunehmend Interesse, gerade im Westen des Landes, oder es gibt auch Startups, die sich auch mit Wärmepumpen beschäftigen oder auch Kraft-Wärme-Kopplung. Sind da Themen, gerade Kalifornien, im Staat Kalifornien oder New York gibt es da Fortschritte, wo sie einfach auch neue Wärmetechnologien entwickeln. Sag mal, in Russland ist natürlich immer noch sehr fossil geprägt, hat aber auch den Vorteil, dass sie die Fernwärmesysteme dort sehr weit verbreitet sind. Ja. Und was wir dort auch sehen, auch mit Projekten, dass eben in den letzten Jahren vor allem dann schon jetzt Anstrengungen laufen, um diese Systeme im ersten Schritt einfach effizienter zu machen. Das heißt, die Verluste zu reduzieren. Und ich kann in Fernwärmesystemen auch schon viel Energie einsparen, indem ich beispielsweise die Temperaturen senke. Das sind ja auch Themen, die in Deutschland unter anderem gefordert worden, dass ich eben mit deutlich geringeren Temperaturen dann diese Systeme betreibe.
Wie kann denn da auch eine globale Zusammenarbeit gestärkt werden? Also man muss ja eigentlich auch
jeder mitziehen. Schwieriger vorstellbar, dass das funktioniert. Gerade jetzt
vor dem Hinblick der aktuellen Situation. Geschehnisse.
Klar, ich meine, gemeinsame Forschungsprogramme können ja helfen oder auch vor allem nur Technologietransfer. Aber ich sage mal, weltweit ist natürlich auch wichtig, dass durch Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen hier auch einheitliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, zum Beispiel zur CO2-Bepreisung. Ja. Oder natürlich, was wir immer auch sehen, der Austausch, der Wissensaustausch, einfach durch, dass man auf Kongressen oder auch durch die internationale Energieagentur einfach Best-Practice-Beispiele aufzeigt, dass man einfach sagen kann, okay, in dem Anwendungsfall ist eben schon diese Technologie heute wirtschaftlicher als eine fossile Versorgung.
Ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, Herr Lambau, jetzt mal außerhalb des Protokolls. Die haben wir nicht vorher abgesprochen, aber die ist ja im Moment gerade so aktuell. Und da Sie ja selber in einem Unternehmen arbeiten, ich würde gerne mal die Frage stellen, wie sehen Sie das denn mit dem Fachkräftemangel, den wir hier gerade im Moment diskutieren? Wir haben ja einige technische Herausforderungen, die zu lösen sind, gerade im Zusammenhang auch mit dem Thema Wärmewende, Energie generell. Wie ist denn da Ihre Prognose oder was braucht die deutsche Wirtschaft, um das alles umsetzen zu können? Und haben wir genug gute Leute dafür?
Also auf jeden Fall sehen wir auch jeden Tag ein großes Bottleneck. Ja, also ich weiß nicht, wie viel, wir haben, glaube ich, über 10-15% an Verhältnis zu unseren Mitarbeitern an Stellenausschreibungen draußen und kämpfen da wirklich auch schon seit Jahren. Das kann ein Problem werden. Im Moment geht es noch, also im Moment kommen wir noch über die Runden, aber ich sage mal, auch hier die Flexibilität, auch was Mitarbeiter und Mitarbeitende aus dem Ausland angeht, dass wir hier flexibler agiert und da dann sich wirklich auch austauscht mit den Ländern zu schauen, okay, welche Themen kann ich dann entsprechend dann auch exportieren, was die Technologien angeht, aber natürlich auch was das fachliche Know-how angeht und die Personen. Also ich sage mal, da kommen Herausforderungen auf jeden Fall auf uns zu. Und auch da, denke ich mal, sollte auch jetzt die neue Regierung und schauen, dass man hier Möglichkeiten findet, um das jetzt schon anzugehen.
Ja, hast du noch eine andere Frage oder wollen wir so schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen?
Ja, in Zukunft schauen
ist ja immer gut. Ist immer gut, ne? Ja, wir machen das nämlich ganz gerne zum Ende des Podcasts, dass wir so ein bisschen mal den 5 bis 10 Jahre Blick aufmachen und unseren Gast halt eben fragen, wie es so perspektivisch weitergeht. Ja, welche Innovationen oder auch politische Weichenstellungen werden Ihrer Meinung nach den größten Einfluss jetzt auf die Wärmewende haben?
Gut, einerseits, es kommt ein bisschen darauf an, welche Systeme wir angucken. Also gerade jetzt so wie Norwegen, diese Länder setzen ja auf dezentrale Systeme. Das heißt, da ist einfach das Thema, die Stromerzeugung zu dekarbonisieren, das heißt erneuerbare Stromerzeugung. Um das dann einzusetzen in Deutschland, denke ich mal, sind es zwei Themen, was hier sicherlich wichtig ist, einfach auch die kommunale Wärmeplanung und überhaupt die Wärmeplanung an sich. Ja, weil ich da mal, Kommunen sind eben genau an der Stelle, die kennen die Gegebenheiten, die können maßgeschneiderte Lösungen entsprechend auch generieren, können innoviert werden, wenn es um den Ausbau von Wärmenetzen geht. Also einfach diese Planungssicherheit auch an der Stelle ist sicherlich sehr wichtig. Und ich denke, dadurch kann auch in Deutschland sehr viel passieren. Aber auch hier wiederum das Thema, man muss einfach hier langfristige Planungssicherheit geben und die Bedingungen müssen entsprechend festgelegt sein, dass ich hier einfach auch die nächsten 10, 15 Jahre jetzt investieren kann und weiß, okay, meine Rahmenbedingungen, die ich zu Beginn hatte, die ändern sich jetzt auch nicht alle 5 Jahre, sondern auf die kann ich mich verlassen und entsprechend kann ich dann auch eine Roadmap erstellen, um entsprechende Gebiete dann auch zu dekarbonisieren. Also das, denke ich mal, ist sehr wichtig. Und wie gesagt, wir sind da in Deutschland sicherlich auf dem Weg. Es gibt, wie gesagt, vor allem die skandinavischen Länder, die dann natürlich schon sehr frühzeitig sich auf den Weg gemacht haben. Oder auch Städte wie Wien, die bei der Fernwärmestrategie schon sehr weit sind. Aber ich sage mal, da sind wir auch schon auf einem guten Weg. Und wenn wir das jetzt so weitermachen wie geplant und wie es jetzt zum Teil auch schon umgesetzt wird, dann sehe ich da eine gute Möglichkeit, dass wir das auch hinbekommen. Hm.
Ist dem in dem Zusammenhang auch das Thema, ich nenne es mal Verschlankung von Regularien und Abbau von Bürokratie, auch für Sie ein Thema? Ich meine, wir hören das allenthalben, auch von anderen Gästen, die sagen, ja, wäre schön, wenn, aber wir kommen nur schwer voran, weil bei uns hier in Deutschland alles so dermaßen überreguliert ist und teilweise natürlich auch in Europa.
Ja, nee, klar. Also es gibt ja nur, wenn man allein die Anzahl guckt an Regularien, die es im Bereich der Energie gibt, die Zahl kann man schon gar nicht mehr nennen. Klar, also sicherlich ein Thema ist die Regulatorik. Ich meine, aber da arbeitet ja auch der VDE ja schön dran, um das Ganze zu entschlanken. Aber auch das Thema der Genehmigungen. Also gerade bei großen Anlagen sehen wir das natürlich, gerade bei Wind- oder PV-Anlagen oder auch Solarthermieanlagen, dass halt die Genehmigungsfristen einfach sehr lang sind. Und das Ganze dann auch entsprechend halt für viele Investoren dann auch zu lang. Ja, also einfach da ist aber eine Entschlankung, dass sowas schneller gehen kann, dass man einfach sich auf wichtige Punkte konzentriert. Natürlich ist wichtig, dass man Umweltverträglichkeitsprüfungen macht, dass man guckt, was passiert an dem Standort, was sind die Bedingungen. Aber an der Stelle sind doch viele Hemmnisse einfach noch, die man deutlich verschlanken könnte, um das Ganze dann auch schneller zu machen und zu beschleunigen.
Mhm. Ach, ja. Also ein spannendes Thema, was auf jeden Fall uns die nächsten Jahre
lange
beschäftigen
Zeit
wird.
Darüber diskutieren, aber es war mal ein Einblick. Ja.
Das denke ich auch.
Herr Dr. Lambau, vielen Dank für den Sneak Preview über die Wärmewende, genau. So könnte man es ja mal nennen, oder Preview nicht, sondern Sneak View über die Wärmewende. Wir danken für Ihre Zeit und wer noch Fragen hat oder Interesse hat an weiteren Informationen, der schaut gerne mal in unsere Shownotes, da steht eine Menge drin.
Ja, ansonsten schreibt uns an podcast@vdi.de, kommentiert die Folge und reicht auch gerne Themenvorschläge ein.
Genau, dann sagen wir nochmal ganz herzlich jeden Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.